So, jetzt es freut mich, dass ich da sein darf und so viele Gesichter sehe. Einige kennen mich ja schon. Und ich möchte nur ein bisschen was sagen zu meiner Person, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin hier im schönen Bayernland geboren und aufgewachsen in Bad Reichenhall. Das ist da ganz im Südosten von Deutschland und ein wunderbares Land. Und ich habe einige sehr, sehr positive Erinnerungen an meine Kindheit und an meine Jugend. Ich durfte in einer schönen, netten Familie groß werden. Mein Vater ist schon verstorben vor vielen Jahren und meine Mutter lebt noch allein in ihrem Haus, in meinem Elternhaus, und hat jetzt gerade eine Pflegeperson seit einigen Jahren, die sie versorgt, und ich versorge sie auch mit guten Dingen. Und es ist ganz wichtig, dass man da zusammenhilft. Ich habe eine liebe Frau, die heute leider nicht da sein kann, die Eva, und ich bin sehr glücklich verheiratet seit fast 30 Jahren. Habe meine Frau auch in der Gemeinde kennengelernt. Und ja, es war Liebe auf den ersten Blick von meiner Seite her. Auf den zweiten Blick von ihrer Seite her. Und wir sind, haben dann sehr uns haben jetzt drei Kinder. Seit der Älteste ist jetzt 27 Jahre alt. Und es lebt noch bei uns zu Hause. Wir wollen auch ganz gerne mal, dass er auszieht, aber er liebt das Zuhause und hat jetzt schon ein bisschen Pläne auch für die Zukunft. Er ist sehr fleißig, ist viel in der Welt rum, hat sich auch bekehrt, geht aber jetzt leider nicht den Weg mit dem Herrn, obwohl er eigentlich gläubig ist. Ich habe hier seine Bibel da, da steht nur drin, wann er sich bekehrt hat. Ich habe mich am 28. Januar 2003 bekehrt, und das ist für mich eine große Hoffnung auch, dass er mal diesen Weg findet, auch dem Herrn zu dienen und ihm nachzufolgen. Der zweite Sohn von mir ist der Matthias, der ist gerade auf Weltreise, ist auch in der Gemeinde groß geworden. Ich bin ja selber kein Gemeindekind gewesen. Ich habe mich aus, wie man so sagt, der Welt bekehrt. Und durch das Zeugnis meines älteren Bruders. Und meine Kinder sind heute auch in der Gemeinde groß geworden. Und ich denke, das ist eine ganz gute Grundlage. Und ihr werdet es vielleicht einmal selber feststellen, die Eltern, wenn die Kinder größer werden, werden auch die Wege eigener, gell? Also sie wollen ihren eigenen Weg gehen und vielleicht einmal Erfahrungen machen, die sie vielleicht hier in der Gemeinde noch nicht gemacht haben. Und man muss sie gewähren lassen, wenn sie groß sind. Aber meine Frau und ich, wir beten sehr oft und wenn möglich täglich für unsere Kinder. Dann haben wir noch einen Sonnenschein, die Hanna, die ist in München, ist 23 und studiert dort in München und geht in eine Christengemeinde und ist da sehr integriert, und das gefällt uns sehr gut. Also für unsere Kinder zu beten oder ist eigentlich für uns ein großes Vorrecht. Ich selber, meine Mutter, und das möchte ich auch gerne noch als Anliegen weitergeben, beziehungsweise als Ermutigung für euch. Ich kann mich erinnern, das war vielleicht 5 Jahre ist her, da war ich aber schon viele Jahre gläubig, gell? Da habe ich meiner Mutter einen Bibelkurs geschenkt zu Weihnachten, gell? Und habe gesagt, Mama, dann hat sie nur gesagt, hat sie das aufgeschlagen, ich habe eine kleine Widmung hineingeschrieben und habe gesagt, hat sie gesagt, ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Willst du mich etwa traktieren? Ja, von Traktat vielleicht, gell? Und dann habe ich gesagt, nein, sei froh, dann komme ich wenigstens alle 2 Wochen zu dir und wir sprechen über das. Gell? Dann, ich möchte eine gemeinsame Zeit mit dir verbringen und mit dir dieses Buch durcharbeiten. Jetzt ist meine Mutter jetzt, war jetzt nicht so ein Mensch, der so gewohnt war an diese geistige Arbeit. Sie war eine Hausfrau, Mutter, hat halt sehr viel gearbeitet in ihrem Leben. Wir hatten eine kleine Frühstückspension und sie hat dann das in Empfang genommen und dann hat sie nicht geglaubt, dass ich dann 14 Tage später anrück. Gell? Ich bin dann gekommen und wir haben dann angefangen, den Bibelkurs zu machen. Ich habe schon gemerkt, sie denkt oft nicht so gründlich nach über diese ganzen Dinge oder man muss ihr das dann schon nahe bringen und Dinge mal ein bisschen genauer erklären. Und dann haben wir das ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht. Gell? Und dann stand plötzlich in dem Bibelkurs, wir haben das dann auch, wer ist Gott, wer ist der Mensch, wie kommt es zur Sünde und zur Trennung und wie kann diese Trennung zwischen Gott und Mensch wieder aufgehoben werden, gell, durch das Kreuz und durch Jesus. Und dann stand in diesem Buch drinnen, und wenn Sie das in Ihrem Leben auch persönlich wollen, dann sprechen Sie folgendes Gebet. Und dann war so ein Gebet aufgeschrieben. Finde ich nicht schlecht, auch wenn jeder vielleicht sein persönliches und eigenes Gebet hat. Und da habe ich gesagt, Mama, ich bin dein Sohn und ich möchte jetzt nicht belehren wirken, gell? Aber denk einfach einmal drüber nach, über dieses Bekehrungsgebet und über die Einladung von Jesus in dein Leben. Und dann haben wir uns verabschiedet. So, gell? Ich habe jetzt keinen Zwang ausgeübt, gar nichts. Gell? Und nach 14 Tagen bin ich wieder gekommen und habe gesagt, und wie schaut es aus jetzt? Gell? Hast du das Gebet dir nochmal angeschaut? Oder sollen wir es nochmal lesen? Das hat nein, das brauchen wir nicht. Gell? Ich habe das angeschaut und habe es gelesen und habe es auch gemacht. Gell? Ich habe das wirklich von meinem Herzen gesagt, ich möchte Jesus als meinen Erlöser annehmen und ihn in mein Leben aufnehmen und ihm mein Leben schenken. Und das war für mich so ein Glücksmoment, dass ich einfach sagen muss, wer kann das schon irgendwo erleben, dass seine Eltern, die einen erzogen haben, jetzt auf die Stimme Gottes hören und du bist der Botschafter. Gell? Es war ein sehr erhebender Moment und ich denke, das war einer der schönsten Momente meines Lebens. Meine Kinder, die sind jetzt seit, auf einem Weg, wo ich einfach auch das irgendwo wieder erleben möchte. Und deswegen möchte ich mit euch ein Thema besprechen, dass ich sage, was kann ich Gott denn geben? Kann ich Gott irgendwas zurückgeben für das, was ich bekommen habe? Gott ist ein Geber aller Gaben und mein Thema lautet, geben ist seliger wie nehmen. Manchmal kommt es mir vor in meinem Leben, wir haben neben den Menschen auch noch ein Tier in unserem Haushalt. Das ist ein kleiner Kater, der war mal groß, jetzt ist er wieder klein. Der ist mittlerweile 16 Jahre alt und ist ziemlich zusammengeschrumpelt, altersmäßig. Die Ärztin, Tierärztin hat gesagt, wahrscheinlich ist es irgendwie so, hat es mit der Schilddrüse zu tun, dass er jetzt zu der Frist, vielleicht, wenn man sagt, er hat 2 Kilo, dann frisst er am Tag 300 bis 400 Gramm. Stellt euch einmal vor, ihr würdet 10 bis 20% eures Körpergewichts täglich essen, da wird es euch nicht mehr so gut gehen. Aber eins, was ich jeden Tag erlebe, ist, wenn ich aufstehe, dann sehe ich schon, aha, er sitzt jetzt da an der Türe und dann fängt er an zu schreien und wartet, bis ich ihm etwas gebe. Gell? Und da ist er ganz lieb und nett und freundlich. Und dann kriegt er das und dann haut er richtig ein. Und dann, kaum ist er fertig, dreht er mir irgendwo den Rücken zu. Gell? Und dann höre und sehe ich ihn nichts mehr, bis vielleicht Mittag, dann kommt das nächste Mal. Das, würde ich sagen, ist eine typische Nehmermentalität. Gell? Er hat jetzt in dem Sinn keine Gebermentalität. Er weiß es vielleicht da gar nicht, gell, was geben heißt. Und manchmal denke ich an mein Leben und sage, ich habe eigentlich auch oft eine Nehmermentalität. Gell? Ich nehme was, ich nehme das Wort Gottes auf oder ich nehme die Güte Gottes auf oder ich nehme meine Nahrung zu mir. Ich bete zwar vorher, aber es ist alles so selbstverständlich. Und es gibt dann auch das Wort, was uns sagt, geben ist seliger wie nehmen. Gell? Was? Dann halte ich inne und sage mal, was gibst du denn? Ja, nimmst du nur oder gibst du auch? Ja. Und da ist man in den Gedanken, habe ich denken müssen an den Paulus. Das ist für mich ein großes Vorbild, weil er ein Mann des Glaubens war, einer, der verzichtet hat viel, der sehr, sehr begabt war und viele Gaben hatte, der es in weltlichen Dingen, sage ich mal, zu viel hätte bringen können. Und sich dann entschieden hat, diesen Weg Gottes zu gehen und auch gegen viele Widerstände immer wieder zu geben. Wenn er habe ich mich erinnert an diese Abschiedsworte von dem Paulus, der ja in Ephesus gesprochen hat. Und zwar steht es in Apostelgeschichte 20. In Vers 31, das glaube ich ist für mich eigentlich der Vers, wo man über sein Geben sehr viel erfährt. Und da schreibt er, oder wird geschrieben, darum wacht und denke daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Das ist interessant. Wie groß war die Gemeinde? Weiß man nicht. Vielleicht 100 Leute. Einen jeden, stellt sich einmal vor, ein Mensch, der jeden Tag und Nacht mit Tränen ermahnt hat, der so eine Bereitschaft hatte, nicht auf sich zu schauen, sondern zu geben. Und dann lesen wir in Vers 35, er hat auch noch für seinen eigenen Dienst gearbeitet oder für seinen Lebensunterhalt und hat gesagt, er musste an die Worte des Herrn denken, der da sagt, geben ist seliger wie nehmen. Und da habe ich mich selber dann an der Nase gepackt und habe gesagt, was gibst du, was gibst du? Wir denken bei geben an sich hingeben vielleicht. Oder denkt man vielleicht Geld geben? Einmal im Jahr machen wir eine Weihnachtsaktion nach Rumänien. Da geben wir so Kartons. Meine Frau, die packt die dann ein. Das sind dann für die Kinder Spielsachen oder praktische Dinge, dass sie es auch geben. Oder wir denken daran, dass wir Leute einladen. Wir geben unser Haus und stellen das zur Verfügung, dass man zum Essen einlädt oder vielleicht mal jemand übernachten lässt. Das ist auch geben. Für die Männer, sage ich, oder Brüder, die geben etwas weiter, ja, was ihnen Gott gezeigt hat. Das ist auch geben. Die Prediger geben etwas weiter an die Gemeinde. Wir helfen einander. Wir geben Geld, vielleicht wenn jemand bedürftig ist. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten zu geben, auch sicher in eurer Gemeinde. Gell? Aber das Wichtigste ist, und da werden wir noch drauf kommen, was die Motivation ist da drauf. Es gibt Leute, die geben sich ihre Arbeit hin, die wollen was erreichen, scheuen es nicht, irgendwo umzuziehen, oder weit zu fahren in die Arbeitsstelle, nur um einen besseren Job zu kriegen. Ein Nachbar von mir, der ist vor 5, 6 Jahren, ist er nach München gezogen, weil er eine neue Stelle hatte. lebt jetzt von der Familie tageweise getrennt, fährt dann wieder nach Hause, einmal in der Mitte der Woche, um dort seine Arbeit zu machen. Ja, für ihn war es das wert. Gell? Das muss man selber entscheiden. Er hat sein Leben, gibt er für die Arbeit. Oder wir geben das Leben für ein Hobby aus, unsere Zeit. Ja, ich habe einen anderen Freund, ein Arbeitskollege von mir, der sammelt Ostereierfiguren oder Überraschungseierfiguren, so heißt es. Und die sind teilweise ganz wertvoll. Der hat den ganzen Keller mit Kisten voll und Regalen. Der sammelt das als ein Hobby und er gibt seine Zeit dafür her. Die Frage ist sinnvoll oder er meint, es ist sinnvoll für ihn. Ja? Natürlich brauchen wir auch irgendwo, müssen wir auch Geld geben für unseren Lebensunterhalt oder wenn wir unserer Frau einmal ein schönes Geschenk machen wollen oder wenn wir der Familie gerne eine Reise schenken wollen oder wenn wir Geld in die Gemeindekasse geben. Gell? Es gibt so die Philosophien, dass man sagt, ich lebe jetzt so sparsam wie möglich und den Rest, der mir am Monatsende noch überbleibt, den gebe ich in die Gemeindekasse. Oder der andere sagt, ich nehme mir was vor und gebe das. Oder der dritte sagt, ich gebe spontan, so wie es mir halt möglich ist, mal mehr, mal weniger. So wie es ist, lass dich von Gott einfach das zeigen, wie du geben sollst. Gell? Es gibt, würde ich jetzt keine Regel aufstellen. Und geben ist immer was Freiwilliges. Geben ist immer was Freiwilliges, nicht unter Zwang. Ich möchte mit euch eine Gemeinde betrachten, die besonders ausgewählt war, die eine besondere Gebermentalität hatte. Was glaubt ihr, was das für Gemeinde war? Die Thessalonicher waren es, gell? Gemeinde in Thessalonik. Die hatten eine besondere Gebermentalität. Und da können wir vielleicht einmal in 2. Korinther 8 die Verse lesen. Ich lese das einmal vor. 2. Korinther 8, Vers 1. Wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Drangsalsprüfung die Überströmung ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt ist in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, aber ich bezeuge es, über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig, indem sie mit vielem Zureden uns um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen baten. Und nicht, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und uns durch Gottes Willen. Das ist interessant, gell? Bevor wir geben, denke ich einmal, das ist die wichtigste Entscheidung, dass ich mein Leben und mich selber als Gläubiger Gott gebe. Wenn man ein Bekehrungsgespräch macht, ich habe da auch was versprochen, was ich noch nicht wusste, was es eigentlich kosten würde. Gell? Es ist aber auch kein Handel, den wir mit Gott machen. Da habe ich mal gesagt, Herr, ich will dir mein Leben schenken. Das ist interessant, wenn man das sagt. Gell? Man weiß aber nicht, was es bedeutet. Gell? Ist es wirklich so ehrlich gemeint? Ich denke, man wächst eigentlich da hinein, was es bedeutet, wenn man vor gewisse Entscheidungen steht, wo man irgendwo sich entscheiden muss, Prioritäten setzen muss, Gott oder ich, die Welt oder Gott. Dass man auch manchmal entscheiden muss, irgendwo Gott oder die Familie. Gell? Oder dass man Entscheidungen treffen muss, wo wir den Stellenwert Gottes im Auge haben. Und bei diesen Geschwistern, den Mazedoniern, die waren, sie haben sich zuerst Gott gegeben oder Gott hingegeben, Gott ausgeliefert, dass er den Boden bereitet, dass hier ein Dienst möglich war. Ja, wenn ich ganz eng in Verbindung mit dem Herrn bin, mit Gott, dann wird er den Boden bereitet, dass ich auch eine Gebermentalität habe, dass ich auch etwas geben möchte. Lesen wir weiter. Sodass wir Titus zugeredet haben, jetzt geht es wieder um die Korinther, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, also auch bei euch auch diese Gnade vollbringen möchte. Also da geht es darum, dass der Paulus eigentlich das als Gnade ansieht zu geben und hier den Titus geschickt hat und hier auch die Gemeinde ermutigen möchte, zum Geben, ja, einen Dienst zu tun. Aber so wie ihr in allem überströmend seid, Glaube und Wort und Erkenntnis, aber und allen Fleiß und in aller Liebe zu uns, dass ihr auch in dieser Gnade überströmend sein möget. Also er sagt eigentlich, ihr seid schon auf dem richtigen Kurs, auf dem richtigen Weg. Ihr habt den Glauben, ihr habt das Wort, ihr habt die Erkenntnis, ihr seid fleißig, ihr habt die Liebe zu uns, aber dieses Geben ist noch irgendwo ein Mangel bei euch. Nicht so wie bei den Mazedoniern, da war das irgendwo so freiwillig und so frei. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern wegen des Fleißes der anderen und indem ihr die Echtheit eurer Liebe, ich die Echtheit eurer Liebe prüfe. Es ist in gewisser Weise auch eine Liebessache, gell, wie wir geben. Eine Antwort auf die Liebe, die Gott uns gibt. Was geben wir zurück? Gell? Kann man Gott überhaupt was geben? Braucht er denn etwas? Gell? Er hat doch alles. Gell? Gott hat doch alles, ihm gehört doch alles. Letztendlich stimmt es schon, dass Gott alles gehört. Gell? Aber es gibt die Opfer im Alten Testament, und zwar im dritten Buch Mose, werden in die ersten drei Kapitel werden freiwillige Opfer angesprochen. Ja? Opfer, die man einfach tun kann oder auch nicht. Und da ist zum einen das Brandopfer, das ist ein Tieropfer, zum duftenden Wohlgeruch für Gott. Und die Tiere, die sollten nicht, so sei wie unser Cäsar, gell? Also unser Kater, der ist schon ziemlich am Ende seines Lebens, sondern die sollten ohne Fehl sein. Gell? Es wird nicht das Blinde und Lahme, wo man eh irgendwo schon kurz vor der Schlachtung ist, sondern es soll wirklich das Beste sein. Es soll ja ein Opfer sein. Gell? Unser Geben soll irgendwo auch ein Opfer sein. Nicht aus der Fülle, aus dem Fetten soll man geben, sondern ein Opfer. Dann das Speisopfer. Und das Dankopfer, das waren Opfer, die eigentlich freiwillig waren und nicht irgendwo gezwungen gegenüber dem Sündopfer. Das muss man tun, um die Sünden zu bedecken. Die Prüfung der Echtheit unserer Liebe, auch zu Gott, kann durch das Geben sein. Gell? Wir sagen oft, ich liebe Gott. Ist die Frage, gell? Was steckt jetzt dahinter? Sehe ich das auch, wie du Gott liebst? Gibst du auch etwas? Ich meine jetzt nicht materielle Dinge, sondern auch von deinem Leben, von deiner Zeit, von deiner Energie. Gibst du Gott etwas, weil er dir etwas gegeben hat? Und dann gibt es ein ganz großes Argument, was hier im Brief steht, in Vers 9. Ich denke, das ist so das schlagendste oder das wichtigste Argument. Und da heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich werdet. Das ist das Argument. Das, was hier wirklich zählt, das Vorbild schlechthin. Gott, dem alles gehört, hat auf alles verzichtet, um Menschen, die es nicht wert waren, reich zu machen. In dieser Welt ist es oft umgekehrt, gell? Da gibt es ein anderes Prinzip, was ich oft gemerkt habe. Menschen geben Geld aus für Dinge, die sie nicht brauchen, um Menschen zu gefallen, die sie nicht mögen. Das ist eine interessante Sache, gell? Ich sage es euch nochmal, Menschen geben Geld aus für Dinge, die sie nicht brauchen, um anderen Menschen zu gefallen, die sie nicht mögen. Das ist Selbstgefälligkeit. Gell? Gott möchte uns ein Vorbild, hat er uns gegeben. Die Gnade unseres Herrn, der reich war, ja, ihm gehört das Universum. Durch ihn und für ihn ist alles geschaffen. Ja. Er hat nicht gescheut, dass er auf die Erde kommt, um arm zu werden. Was war seine erste Behausung? Eine Krippe? Keine richtige Krippe, irgendwo eine Futterkrippe, ein Futtertrog für Gott, der Mensch geworden ist. Und was hat er mitgenommen? Ja, sein letztes Hemd war ein Mantel, der um den das Los geworfen wurde, sein Kleid, gell? Das man praktisch noch verspielt hatte. Er brachte nichts herein und er hat nichts mitgenommen. Er wurde arm, obwohl Gott und Mensch, und wir betrachten in der unserer Bibelstunde zur Zeit des Johannesevangeliums, und da wird gerade auch die Menschheit und die Gottheit vom Herrn Jesus so klar unter Beweis gestellt, dass Jesus wahrer Gott ist. Jesus, er war reich und ist arm geworden. Gott ist ein Geber. Gott ist einer, der unendlich viel Schätze hat. Gell? Ich bin selber Physiker und habe mich auch damit beschäftigt. Und eine Sache, die ich mit den Kindern auch machen muss, ich bin Lehrer an der Schule, und ist Astronomie, wo man auch über das Universum spricht. Und da kann man das auch mal schauen, zunächst einmal über unser Sonnensystem, aber es gibt ja viele, viele Sonnensysteme, wo unsere Erde und unser Sonnensystem nur ein Mini-Staubkorn ist, ein Nanopartikel, wie man heute sagen würde. Gell? Das fängt bei 10 hoch minus 9 Meter an. Das ist eine Zahl, wo die 1 erst 9 Stellen nach dem Komma kommt. Gell? Also wahnsinnig winzig. Und diese Sonne strahlt so viel Energie in das Universum ab, dass wir alle unseren Energiebedarf daraus decken könnten. Gell? Und es gibt die Sonne, die uns jetzt so bescheint, das ist nur ein winziger Teil, was wir jetzt abbekommen von dem, was die Sonne überhaupt ausstrahlt. Das heißt, sie strahlt Energie ins Universum ab, das eigentlich gar nicht genützt wird. So verschwenderisch ist Gott. Gott ist absolut verschwenderisch in seinem Geben. Oder denken wir mal dran, was uns vielleicht ein bisschen noch mehr ist. Jetzt wächst so viel, weil heuer war ein ganz toller Frühling. Aber nicht alles Obst, was auf den Bäumen wächst, gelangt auch in unsere Mägen. Oder vieles hängt irgendwo am Baum. Ich kann mich selber noch erinnern, als ich ein Kind war oder Jugendlicher. Mein Onkel war schwer krank, er hatte einen Bauernhof und da war Obstgarten. Ich habe versucht, da ein bisschen was runterzunehmen. Das hat die Familie oft früher, als er noch gut beieinander war, geerntet. Und dann ist das einfach irgendwo an den Bäumen verkommen, runtergefallen, verfault. Gell? Verschwendung irgendwo. Und ich denke, wenn wir die Nahrungsmittel und das, was uns die Erde zur Verfügung oder was Gott uns auf der Erde zur Verfügung stellen würde, würde es locker reichen, um die Erde und die Weltbevölkerung zu ernähren. Weil Gott ist verschwenderisch. Gott gibt im Überfluss. Es ist nicht nur so, dass er sagt, ich portioniere das jetzt, jeder kriegt 100 Gramm und so, und das muss reichen für den ganzen Tag. Und sonst gibt es nichts mehr. Gell? Gott ist verschwenderisch, ein Geber. Er hat sich gegeben. Was ist unsere Antwort auf dieses Geschenk? Was sollen wir antworten? Ein Glaubensmann hat einmal gesagt, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann ist kein Opfer zu groß, dass ich es ihm bringen sollte. Also wenn Gott für mich starb, dann ist kein Opfer in meinem Leben zu groß, als dass ich es ihm bringen sollte. Das ist ein wahrer Satz und soll man vielleicht verinnerlichen. Gell? Wenn wir vielleicht sagen, ja, ich habe eh schon so viel an der Backe und soll ich das noch machen oder das noch machen. Ich meine jetzt nicht, dass man sich verzettelt im Leben, aber gib Gott die Ehre, indem du gibst, indem du gibst. Es gibt natürlich auch in der Bibel Gläubige, die ihr Leben wirklich gegeben haben. Wir zum Beispiel von Priska und Aquila lesen wir einem Ehepaar, in Römer 16 liest man das, grüßet Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christo Jesu, welche für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Versammlungen der Nationen. Das war ein Ehepaar, wahrscheinlich haben sie keine Kinder gehabt, das liest man halt nicht, die haben sich voll für den Herrn eingesetzt, gell? Und haben sogar ihr Leben riskiert. Denk einmal, in unserem Land, das Leben für Christentum zu riskieren, ist jetzt kein großes Risiko. Gell? Bei uns toleriert man so viel an Religiösem und ich denke nicht, dass man irgendwie groß was abkriegen. Aber es gibt Länder, wo Gläubige wirklich für ihren Glauben leiden oder im Untergrund sein müssen. Und ich denke, das kann uns auch einmal passieren, ja, dass man einfach sich die Zeiten ändern und wo der Glaube wieder eingeschränkt wird. Aber geben wir doch jetzt in der Zeit, wo wir können. In Hebräer 10 wird einmal gesprochen auch, dass es Leute oder Gläubige gibt, die den Raub ihrer Dinge mit Freuden aufgenommen haben. Das heißt, es gab Zeiten, da haben die Gläubigen für ihr Geben ihre Dinge verloren. Die sind enteignet worden oder haben ihre Stelle verloren, ihren Beruf verloren. Sollen wir dann noch Gott dienen und etwas geben? Oder soll ich jetzt schauen, dass ich meine Stelle behalte, weil ich ja als Christ vielleicht nicht die Chancen habe wie ein Ungläubiger? Ja. Oder vielleicht nicht befördert werde und so weiter. Gell. Und da mag ich nochmal darauf hinweisen, dass man einfach wie in Matthäus 6 uns geschrieben wird, dass wir uns nicht Schätze ansammeln. Ja. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben. Da sagt Jesus oder sagt er zu uns, dass Gott zuerst kommt. Dem, was hier gesprochen wird in Matthäus 6, ist eigentlich die Praxis eines gottgefälligen Lebens. Das ist zum Ersten, spricht Jesus hier an, die Almosen, dann das Gebet und das Fasten. Und alle diese drei Dinge sollen eigentlich so gemacht werden. Und wenn wir etwas geben, denke ich einmal, ist die Zielrichtung Gott und nicht der Mensch. Oder dass wir Gott dienen, nicht uns selber. Und da steht dreimal, wenn wir das tun, soll es so sein, dass es im Verborgenen ist und dass dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Das ist, wenn du gibst und es wird sich keiner melden oder wird dich nicht respektvoll anschauen oder dir auf die Schulter klopfen, dann tu es einfach für Gott. Erwarte das nicht. Gell? Das ist, sagen wir, das Geben ohne wieder zu erwarten. Ohne Lohn zu erwarten, weil der Lohn wird bei Gott sein. Gott sieht alles. Gott schreibt alles ganz genau auf, was du getan hast, was du gemacht und gegeben hast. Und er ist gerecht und er wird dir diesen Lohn geben. Und in dem Sinn sagt er auch, sammelt euch nicht Schätze, sondern seid Geber. Es gibt in unserem Leben keine absolute Sicherheit, das ist klar, außer, dass es kann uns mal etwas passieren, das wir nicht kalkulieren. Ich bin eher so ein Mensch, der alles so, sein Leben irgendwo so kalkuliert, eher Sicherheit hat, der sich ein bisschen was wegspart, damit er Zeit oder damit er was hat, wenn er irgendwie was braucht. Und ich denke, da muss jeder seine eigene Lebensphilosophie finden vor Gott. Gell? Und man muss einfach schauen, denke ich einmal, dass wir in einem richtigen Maß sind. Und wir hatten vor einiger Zeit Gemeindefreizeit und da hat ein Bruder uns gedient aus der Nähe von Trier war das. Und er sagt, bei uns gibt es viele reiche Christen, gell? Aber das ist nicht schlimm, weil die geben sehr viel von dem, Firmenbesitzer und so weiter. Das heißt nicht, dass man als Christ vielleicht nicht irgendwo Geld oder Reichtum haben darf. Aber es ist die Frage, wie verwalte ich das, gell? Gebe ich etwas von dem? Und meistens sind so die Menschen der Welt, die geben dazu, wenn man von Ronaldo, dem Fußballer, dem Portugiesen, hört man, dass er ganz viel gibt und spendet und so. Gell? Aber lässt sich das auch immer, oder zeigt das auch ziemlich öffentlich und offiziell, gell? Dass er so viel spendet. Ja, da kann man sagen, jetzt, wenn man viel hat, kann man auch irgendwo viel geben. Wenn ich 1% gebe, dann ist das jetzt irgendwo nicht so viel. Aber immerhin schön, dass es tut. Gell? Aber unser Geben soll so sein, dass es irgendwo im Verborgenen ist. Und dass wir nicht irgendwo ein Schulterklopfen wollen. Gell? Dass es für Gott ist und nicht irgendwo als Selbstgefälligkeit. Gott gibt. Schlüssel für ein opferbereites Leben. Wie soll man so etwas machen? Jesus selber hat sich gegeben und das war eine interessante Begebenheit in Matthäus 11. Da Jesus hat ganz viele Wunder getan. Ganz viele Wunder und dann war eines, dann hat sogar Johannes, der Täufer, hat gesagt, bist du der Kommende? Ja, er hat Zweifel gehabt. Jesus hat so viele Wunder getan, dass man denken müsste, eigentlich müssten alle Menschen gewusst haben, das ist der Messias. Gell? Und da waren eigentlich so enge Gefolgsleute wie der Johannes, hat ihm gesagt, bist du überhaupt der Kommende? Oder er hat, es war Unglaube da, und das zieht sich im ganzen Kapitel 11 durch, dass er gegeben hat und die Menschen haben das nicht anerkannt. Und Jesus sagt zu denen, glückselig, wer sich nicht an mir ärgern will. Er schelte die Städte, in denen die meisten Wunder getan wurden. Okay? Also Jesus gibt und sie zweifeln noch. Gell? Bist du auch so ein Zweifler? Jesus gibt dir und du zweifelst an seiner Güte. Und da müsste man eigentlich denken, eigentlich müsste er da selber auch irgendwo zweifeln. Gell? Müsste man sagen, ja, es ist eigentlich nicht wert, dass ich in die Menschen investiere. Gell? Irgendwo, ich habe mein Leben gegeben, ich habe so viel Gutes getan, habe so viel Wunder getan, und was bleibt? Die Gläubigen, die glauben nicht dran, und die Ungläubigen, die hören nicht. Was soll ich jetzt machen? Burnout vielleicht. Gell? Wir würden sagen, Burnout, eine typische Sache für Burnout. Gell? Und Jesus reagiert aber anders. Ich habe mich manchmal gefragt, warum erleben Christen Leiden, die Ungläubige nicht erleben. Ich habe jetzt vor unlängst, sagt man, die kriegen Krebs und die Ungläubigen, denen geht es gut. Gell? Das ist eine große Frage. Ich weiß nicht, ob ihr eine Antwort gefunden habt drauf. Gell? Aber ich habe vielleicht eine Antwort gefunden. Und meine Antwort war so, dass die Christen anders reagieren und damit ein Licht für diese Welt sind, wie sie mit dieser Leiden und Krankheit umgehen. Gell? Wir sind nicht verschont vor Krankheiten, dass Gott uns manchmal Prüfungen gibt. Ja? Der Geber guter Gaben gibt dir manchmal Prüfungen auch. Wie gehst du mit dieser Prüfung um, mit dieser Glaubensprüfung? Gell? Sagst du, ja, ich verstehe das nicht und jetzt habe ich so viel geglaubt und ich habe mich so angestrengt und ich war in der Gemeinde, habe ich die und die und die Aktivitäten gehabt und war immer im Gottesdienst und so weiter. Gell? Irgendwo ist das ein Hochmut oder ein Handel mit Gott. Gell? Ich gebe Gott irgendwo meine Zeit und dafür erwarte ich, dass er mich segnet. Gell? Aber Gottes Segen ist freiwillig, er gibt freiwillig. Und manchmal gibt er auch Prüfungen in seinem Leben. Und meine Antwort war die, dass wir einfach hier anders reagieren können wie die Menschen dieser Welt. Dass wir Hoffnungen vermitteln können, trotz schwersten Krankheiten. Ich habe einmal, und zwar meine Frau schaut sich das öfter an, vom ERF gibt es so Lebenszeugnisse. Und da sind Lebenszeugnisse, habe ich gesehen einmal von einem, der war krebskrank im Endstadium, war in der Klinik gelegen, gell, und er hatte so eine Liebe für Jesus. Und er hat gesagt, Gott meint es nicht schlecht mit mir, gell, in der Endphase seines Krebsleidens. Er ist mittlerweile schon verstorben, war in der Münchner Klinik, wurde aufgenommen, das Interview mit ihm. Und er sagte, und ich bin so froh, dass ich ihm begegnen konnte und bald werde ich ihn wiedersehen. Da war nichts von Entmutigung oder so, sondern eine Liebe zu seinem Herrn, der auch das in seinem Leben zugelassen hat, um das Leben, sage ich mal, zu beenden und ihn, seinen treuen Mitknecht, zu ihm heimzuführen. Das hast du richtig gemerkt, gell? Meistens sind es die Menschen, die keine Hoffnung haben, die dann schimpfen. Aber wir haben eine Hoffnung. Und deswegen, das ist für mich eine Antwort, warum Gott durch uns oder Gott uns stärkere Prüfungen gibt, weil wir können ein Licht sein, indem wir gottgemäß reagieren auf solche Prüfungen. Indem wir ein Licht für ihn sind, in den schweren Zeiten unseres Lebens. Und jetzt hat der Vers, wo ich euch sagen möchte, der mich da sehr bewegt hat, in Matthäus 11, das ist der Vers 25. Als das alles zusammenzubrechen drohte, die Gläubigen glauben nicht an ihn und die Ungläubigen sehen seine Taten nicht. Und was sagt Jesus? Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Und jetzt dieses Wort, ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Und ich denke, dieses ja, Vater, ist eine Zustimmung, dass der Wille Gottes hier geschieht. Wir sagen oft, gell, keineswegs Herr. Gell? Das ist ja wirklich ein Widerspruch in sich selbst. Dass wir sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht, dass mir passiert, Herr. Gell? Keineswegs Herr. Und Jesus reagiert so mit möglicher Depression, indem er sich dem Willen Gottes unterwirft und sagt, ja, Vater. Das ist für mich wirklich etwas, wo man sagt, der hat inneren Frieden gehabt. Gell? Das ist ein innerer Friede. Ja, Vater. Opferbereites Leben ist etwas, was ein Segen ist für uns. Gell? Vielleicht manchmal auch eine Bewahrung. Wenn wir keine Opfer mehr haben, dann werden wir uns überheben. Ich denke, ich möchte jetzt schließen mit dem Thema, dass ich einfach euch vielleicht ermutigen kann, euren Kopf im Himmel zu haben, obwohl eure Füße auf der Erde stehen. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, dass unser Kopf, unser Denken vom Himmel her beeinflusst wird, obwohl unsere Füße eigentlich diese Erde betreten. Dass wir uns nicht wegwenden lassen von den Menschen, die uns vielleicht attraktiv erscheinen. Speziell auch von den Jungen, möchte ich auch an das junge Publikum sagen, an euch, die ihr vielleicht auch mit den Medien sehr beeinflussbar seid, dass man sagt, da wirbt man halt über dieses oder jenes oder jeder möchte größer sein wie der andere. Man wirbt mit Neid, gell? Und das ist eigentlich die Triebfeder jeglicher Art von Werbung, dass ich den anderen beneide, dass er Dinge hat, die ich nicht habe. Gell? Und jeder zeigt ja nur die schönste Seite. Gell? Auf Facebook siehst du nur schöne Sachen von dem anderen. Da siehst du nicht, wie es dem wirklich geht. Gell? Da sieht man nichts, das wird man ja nicht preisgeben von sich. Und darum möchte ich sagen, halte den Kopf im Himmel, lass dich beeinflussen von Gott. Und dann werden deine Füße dich gut tragen. Das Vergleichen wirkt nur Neiden. Und die Frage ist, immer glaube ich oder glaube ich nicht? Ich möchte euch ermutigen und euch sagen, es rentiert sich. In der Ewigkeit werden wir sehen. Und vielleicht manchmal schon jetzt. Aber in der Ewigkeit ganz sicher. Geben ist seliger wie nehmen. Und das ist ein Prinzip, das Gott auch gibt. Gell? Und der Segen wird sicher von dem Prinzip des Lebens ist auch, wenn der Bauer wenig sät, wird er wenig Ernte haben. Das ist so. Gell? Wenn er wenig Körner in die Erde bringt, dann kommt nicht viel raus. Gell? Wenn wir wenig säen, dann wird nicht viel überbleiben. Also säen wir und Gott gibt das Wachstum. Gell? Das sind nicht wir. Wir können nur das Säen übernehmen. Gott gibt das Wachstum. Ich wünsche euch viel Segen.